feature your favorite game. Welcome to GameFeature.de. Just play it.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Game Feature. Wir waren auf der Gamescom 2016, heute wieder ein kleiner Beitrag von uns. Und zwar waren der Alex und ich und die Tina auch, aber die ist heute leider verhindert, bei Nordic Games. Hallo Alex.
Hallöchen zusammen.
Genau, Nordic Games. Da haben wir uns zwei feine Spielchen angeschaut und ich würde sagen, wir fangen mit dem etwas unbekannteren, kleineren an. Das trägt den schönen Namen Spellforce 3. Da wird doch der Nostalgiker wach in einem, oder,
ja,
Alex?
Aber sowas von. Ich habe ja vor allem das Einzel habe ich ja so ein klein wenig gesuchtet.
Ja, ich zwei war bei mir sogar noch schlimmer.
Okay.
Ich habe zwei gesuchtet.
Okay. Aber wir haben uns jetzt das Dreier angeschaut.
Mhm.
Was gibt's zu sagen?
Vielleicht erstmal, was das Besondere an Spellforce an sich ist.
Okay, fangen wir für die Unwissenden an.
Genau. Soll es geben.
Oh mein Gott. Spellforce ist eine Mischung aus Rollenspiel und Echtzeitstrategiespiel. Wobei wir auch da explizit darauf hingewiesen wurden, dass es nicht nur eine Mischung, sondern eine Verschmelzung der beiden Genres ist. Also sprich, man hat so seinen Hauptcharakter, der eben klassisch rollenspieltechnisch leveln kann, Ausrüstung sammeln kann und so weiter und der auch Sektoren erobern kann, dazu kommen wir später nochmal genauer, und eben auch Basen bauen kann.
Zumindest genau.
Den Anstoß dazu geben kann, eine Basis zu bauen.
Genau, und das ist ja auch wirklich wichtig, weil für viele Kämpfe dann braucht man ja auch wirklich eine ganze Armee, die man dann erst durch diesen Basisbau bekommt, weil es ist jetzt nicht so darauf ausgelegt, dass du nur mit deinen Helden alles irgendwie erreichen kannst, dass die so überpowered sind, ne?
Ja, also der Held ist wirklich keine Ein-Mann-Armee, sondern er ist ja der Führer einer Armee, wenn man so will.
Genau.
Hat dann auch gewisse Vorteile, wenn der Held dabei ist, also der Held hat eben klassisch Rollenspiel, irgendwelche Buffs und so weiter, die eben aber auch für die normalen Truppen funktionieren.
Genau, man hat eine Gruppe aus, ich glaube bis zu 4 Helden kann man spielen, ne? Also deinen Haupthelden und noch Begleiter dazu nehmen. Die kannst du auch dann alle jeweils leveln, also so Talente verteilen. Und bis zu, waren es 4 aktive Fähigkeiten? 3 aktive Fähigkeiten. Und die wählst du dann quasi so, am Rand hast du die Übersicht deiner Helden. Und da wählt man, kann man mit einem Klick oder mit einem Tasten, mit einer Taste kannst du die halt aktivieren.
Leicht zu merken, es sind die F-Tasten. Deshalb sind es auch 3 aktive bei 4 Helden. Sind die dran, die bloß bis F10 haben.
Damals habe ich immer alles mit dem Maus geklickt. Voll oldschool.
Unglaublich.
Ja, habe ich tatsächlich gemacht. Ja, gibt dann natürlich nicht nur so Angriffsfähigkeiten, es gibt auch so schöne Sachen wie Heilzauber, die man so schön in der Mitte mal platzieren kann. Oder auch irgendwelche Buffs, Debuffs, genau sowas gibt es auch.
Genau.
Ja, und was ist jetzt wirklich neu an Spellforce 3? Also es sind natürlich neue Entwickler und ich würde sagen, zum Basisbau, da gibt es ja einiges Neues, ne?
Ja, eine große Neuerung, erstmal so im Groben, dass die Map, auf der man gerade spielt, ist in Sektoren eingeteilt und man kann erstmal nur in seinem Hauptsektor bauen und muss dann angrenzende Sektoren erstmal mit dem Helden erobern, um da drin dann bauen zu können. Das heißt, Held geht rein, killt alles Gegnerische, was da ist und baut dann so einen kleinen Außenposten. Und erst ab dann kann man diesen Sektor benutzen. So, das Erste, was man dann auch baut, ist, ich glaube irgendwie Haupthaus oder wie das Ding auch genau heißt, weiß ich nicht, in dem werden Arbeiter bereitgestellt. So, und diese Arbeiter sind in dem Fall der Kern der Siedlung. Man hat je nach Ausbaustufe 3 bis 50 Arbeiter, glaube ich, waren es irgendwas um den Dreh rum. Und kann diese dann auf die einzelnen Betriebe verteilen. Also man kann sagen, okay, 10 Mann Holzfäller, 5 Mann Steinmetz, 3 Mann Eisenbergwerk. Und dann kann man hoffen, dass man noch welche übrig hat, die man zur Armee ausbilden kann.
Ja, genau. Also es war ja sonst wirklich immer so, dass du die einzelnen Arbeiter gebaut hast und die dann so Age of Empire-like halt so hingeschickt hast, ne, zum Holzfällen und
genau.
So. Und jetzt hast du wirklich so diese Slots in den Gebäuden, dass die dann automatisch dahin gehen, wenn du sie zuweist. Ist alles etwas, ja, etwas simpler, macht das Mikromanagement ein bisschen einfacher.
Ja, also Entwickler haben auch klipp und klar gesagt, sie wollten eben das Mikromanagement etwas kleiner halten und da dann eher aufs Makromanagement gehen, dass man eben schauen muss, dass man genug Arbeiter in jedem Betrieb drin hat, dass man mit Holz, Nahrung und sonstigen Ressourcen überhaupt versorgt wird.
Genau, ja. Und es ist ja auch wichtig, dass man tatsächlich verschiedene Sektoren so nach und nach erobert, weil es gibt nicht in jedem Sektor die gleichen Rohstoffe. Und teilweise musst du dann auch wirklich neue Gebiete erobern, um jetzt einen bestimmten Rohstoff zu kriegen, den du dann brauchst, um stärkere Armeen auszubilden, zum Beispiel.
Und was auch wichtig ist, es gibt in einigen Sektoren spezielle Gebäude. Was wir da zum Beispiel gesehen haben, war ein Altar und den finde ich immer wieder witzig.
Der war wirklich cool.
Und zwar an diesem Altar kann man seine Arbeiter hinschicken zum Beten und ab und zu kommt dann so eine Horde Untote, die dann zum Gegner läuft und da halt angreift.
Ja, du hast ja beschworen, ne?
Genau.
An dem Altar. Ja, fand ich auch sehr witzig. Ein lustiges Gimmick.
Auf jeden Fall. Ganz kurz, Balancing in dem Fall. Also diese Untoten kann man nicht kontrollieren. Die sind NPCs, die laufen von sich aus zum nächstgelegenen Gegner und kloppen da auf irgendwas, was halt gerade rumsteht, rum.
Ja, aber es ist schön, den Gegner ein bisschen zu ärgern.
Ja, vor allem, wenn ich es richtig verstanden habe, der Altar lässt sich auch ausbauen und wenn da so mal deine 20 Leute daran beten, glaube ich, könnte das für den Gegner auch Probleme bedeuten irgendwann.
Ja, stimmt. Man braucht nur genug Leute dafür. Und
Ja.
es soll da auch wirklich noch andere, so neutrale Gebäude geben, die dann noch andere, ja, Fähigkeiten haben. Also jetzt nicht nur Untote beschwören. Wurde uns aber jetzt nicht gezeigt.
Was aber auch sehr interessant ist, zwischen den einzelnen Sektoren von sich selbst ist Handel möglich. Das heißt, man muss nicht in jedem Sektor alles vorrätig haben. Man kann auch sagen, in dem Sektor wird Eisen abgebaut, aber ich habe meine Baracke, wo ich das Eisen für Soldaten brauche, in einem anderen Sektor. Ist das überhaupt kein Problem? Kann man einfach sagen, jo, schick das Eisen in einen anderen Sektor.
Ja, sehr praktisch.
Und auch sehr wichtig am Anfang für den Aufbau eines Sektors, man kann auch das Holz vom Hauptsektor in diesen neuen Sektor reinschicken und das Ganze ein bisschen beschleunigen.
Gab es ja, glaube ich, vorher auch nicht in den Teilen, ne? So Handel.
Nein, vor allem, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, in den vorherigen Teilen war es auch mit den Sektoren nicht so, sondern es war halt eine Map und du hast halt da
Richtig,
irgendwo
ja.
gebaut.
Richtig. Ja. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, sah es eigentlich ziemlich cool aus. Also es hat wieder so ein bisschen Bock drauf gemacht, ne?
Ja.
Man hat sich erinnert, wie man stundenlang das gespielt hat.
Oh ja.
Ja. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
Ja. Und zwar, wir hatten jetzt über Rollenspielaspekte noch gar nicht so großartig gesprochen, weil es gibt nämlich
Ja,
einen Aspekt,
natürlich.
der ist mir so richtig im Kopf geblieben auch. Es gibt wie im klassischen Rollenspiel Quests. Das heißt, man läuft schön gemütlich durch die Gegend und trifft auf einen Questgeber. So, und dann typisch Questgeber erzählt er erstmal einem seine Lebensgeschichte in allen Ausführlichkeiten und so weiter und plötzlich wird man auf der anderen Seite der Map angegriffen. So, jetzt ist es bei Spellforce 3 so gemacht, dass der Dialog stehen bleibt. Das heißt, wenn man mit dem Bildschirm wegscrollt, bleibt der Dialog automatisch an der Stelle stehen, an der man gerade war. Dann kann man sich erstmal um den Angriff auf der Basis kümmern. Wenn das alles erledigt ist, scrollt man wieder zurück und der Dialog geht ohne weiteres einfach an dieser Stelle weiter. Das heißt, man muss sich auch nicht hektisch durch den Dialog durchklicken und hoffen, dass er bald zu Ende ist, bevor die Basis kaputt ist, sondern kann das wunderbar unterbrechen.
Ja, sehr komfortabel, ja.
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube,
Ja,
das war's aber
das war's, okay.
von mir zu diesem Spiel.
Ja, also wie gesagt, Tina war auch, glaube ich, sehr, sehr positiv angetan.
Definitiv, definitiv.
Also wir sind sehr gespannt auf
Ja.
das Spiel, Spellforce 3.
Als wir auch gefragt haben, wann es released wird, hatten sie zu uns gemeint, sie können uns den exakten Termin nennen, 2017.
Ja, yep. Es war sehr, sehr, sehr genau. Also so ein genaues Datum habe ich noch nie bekommen.
Das Einzige, was glaube ich noch etwas genauer war, war Duke Nukem, When It's Done.
Ja. Alles klar, also 2017 Wir freuen uns drauf. Wir werden es bestimmt auch dann testen.
Definitiv.
Und wir kommen jetzt zu dem Highlight von Nordic Games. Und zwar aus dem Hause Piranha Bytes gibt es etwas Neues. Eine neue IP. Nicht Gothic, nicht Risen. Das neue Spiel heißt Elex. Cool. Genau, Elex ist auch vom Setting her etwas komplett Neues. Und zwar nennen sie es Science Fantasy. Sprich, es ist eine Mischung aus Science Fiction und Fantasy.
Ich frage mich da immer wieder, wen haben sie da bestochen und was hat derjenige geraucht, um dieses Wort zu erschaffen? Aber okay.
Ist doch sehr innovativ.
Das stimmt.
Ja, man weiß zumindest, was gemeint ist damit. Genau, wie man das kennt aus dem Hause Piranha Bytes, ein Open-World-Spiel, Rollenspiel. Ja, wo fangen wir denn da am besten an? Möchtest du kurz anfangen?
Gerne. Ich denke, erstmal sollte man grundlegend klären, Science Fantasy. Es passt erstmal nicht zusammen, muss man ja ganz klipp und klar mal sagen. Weil auf der einen Seite Schwerter, auf der anderen irgendwelche Lasergewehre, passt irgendwas nicht. Aber da muss man sagen, da hat sich Piranha Bytes wirklich Gedanken gemacht und haben das in ein Setting rein gepackt, wo das Ganze Sinn macht. Und zwar muss man ja ganz kurz mal die Hintergrundgeschichte erklären. Ich glaube, 160 Jahre vor dem Ereignis im Spiel ist auf diesem Planeten ein Meteorit eingeschlagen und hat eine Substanz namens Elex auf diesen Planeten gebracht. So, dieses Elex hat zwei Hauptauswirkungen, wenn man so will. Zum einen ist es eine wunderbare Energiequelle, um Maschinen, Waffen und sonstiges anzutreiben. Zum anderen, wenn man Elex zu sich nimmt, Prost Mahlzeit, entwickelt man ja magische Fähigkeiten, wenn man so will. Also man hat dann eben die Möglichkeit, Elemente zu beherrschen, was man insofern als Magie ansehen kann. Ja, das
Ja,
mal kurz die
so viel zum
Erklärung.
Elex, ja. Genau, es ist quasi auch der Rohstoff, um den sich da alles dreht, dieses Elex. Und wie gesagt, die nutzen es, es gibt verschiedene Fraktionen und die nutzen es dann auch wirklich alle auf verschiedene Art und Weise. Wie du schon erwähnt hast, teilweise als ja, für die Schusswaffen, so als technischer Antrieb, teilweise dann auch wirklich so als Mana, ja, für Magie und sowas. Ja, und halt wirklich um sich selber zu buffen, sozusagen. Genau, auch zu den Fraktionen. Es wird drei Fraktionen geben. Das kennt man ja schon aus den vorherigen Spielen. Man muss sich dann irgendwann entscheiden, welcher der Fraktionen man sich anschließen möchte. Ich habe jetzt nicht mehr alle parat. Kannst du mir kurz helfen?
Natürlich. So, drei Fraktionen. Das eine sind die Kleriker.
Genau,
Das
ja.
sind die Hochtechnologisierten, die sagen, Elex kommt mir nicht in den Mund. Nutzen es aber sehr, sehr gerne, um eben ihre Waffen, Schilde und sonstiges anzutreiben. Im krassen Kontrast dazu stehen die Berserker. Diese lehnen alle Technologie eigentlich ab, haben aber einen Weg gefunden, die negativen Eigenschaften des Elex zu kompensieren. Das heißt, sie können das gefahrlos essen und ja, sind dadurch magisch begabt. So, die dritte Fraktion sind die Outlaws. Die stehen dazwischen, die sagen einfach, es ist mir scheißegal, solange ich damit weiterkomme, nehme ich es.
Ja.
Ja, zwischen diesen drei Fraktionen, die mögen sich nicht unbedingt. Eben hauptsächlich wegen anderen Weltanschauungen. Und ja, das ist auch so das größte Konfliktpotenzial in diesem ganzen Spiel.
Ja, genau. Und sie haben auch wirklich gesagt, dass es wirklich, also die Städte und so, in denen die wohnen, die sind dann auch wirklich thematisch sehr wieder sehr angepasst. Die Outlaws zum Beispiel leben wirklich da so wie auf der Müllhalde quasi, ja. So, und die reden natürlich auch wieder so, ja. Man kennt das ja, die gewohnte Gothic-Ruhrpott-Sprache, ja. So, was kann man noch sagen?
Was man sagen kann, ein großer, technisch gesehen erstmal, also es wird in diesem gesamten Spiel keine Ladebildschirme geben. Also es heißt ausdrücklich, das Ding ist eine Welt Ob man jetzt in ein Gebäude reingeht, in eine Höhle reingeht oder durch die Gegend läuft, es wird keine Ladebildschirme geben.
Und es wird auch kein begrenztes Inventar geben.
Ja, das ist für unsere Sammler hier sehr wichtig.
Ja. Die Frage kam übrigens von Tina, nicht von mir.
Warum überrascht mich das auch? Warum hat mich das auch da schon nicht überrascht? Ah ja, was mir gerade einfällt, ein großer, sehr interessanter Punkt ist, 90% aller NPCs, die es im Spiel gibt, können getötet werden. Und dabei ist es erstmal scheißegal, ob das ein Questgeber, 0815 NPC oder sonstiges ist. Man kann ihn töten. Hat natürlich auch Auswirkungen. Wie der Entwickler so schön meinte, man hat die Quest und soll da etwas zusammenbauen lassen von dem und dem Typi da. Und jetzt war der das letzte Mal, als man da war, unfreundlich. Man hatte ein bisschen nervösen Zeigefinger. Auf jeden Fall ist er tot. So, gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder man sucht sich dann jemand anderes, der es zusammenbauen kann, oder man hat selber den Crafting-Skill hoch genug, um es selbst zusammenzubauen.
So. Genau, da sieht man auch ganz schön, dass es verschiedene Wege tatsächlich dann auch wiederum gibt, ne, um eine Quest jetzt zu lösen.
Ja.
Wenn man jetzt aus Versehen den NPC schon getötet hat.
Oder wenn der Monster kam und wir ihn getötet haben. Ja. führt aber auch dazu, also es kann sein, dass manche Quests abbrechen oder gar nicht erst gestartet werden können, wenn eben wichtige Trigger-NPCs einfach nicht mehr existieren.
Ja.
Habt das aber so verstanden, also Hauptquest ist davon wohl nicht 100% betroffen.
Genau, ich denke mal, das waren dann die 10%, die du wirklich dann nicht töten kannst.
Ich denke auch, dass einfach Nebenquests, die nicht story-relevant sind, die können auch mal scheitern, Hauptquests
genau.
nicht.
Ja, das wäre ja auch sonst doof.
Ja, definitiv. Ja.
Genau, und was noch zu erwähnen ist, es gibt wirklich wieder verschiedene Kampfstile. Man kann sowohl Nahkampf machen, als auch wieder Fernkampf. Und Magie gibt es natürlich auch. Und sie haben auch wirklich gesagt, es soll jetzt nicht unbedingt so der Nahkampf overpowered sein, sondern es soll wirklich sehr ausgeglichen sein, dass man mit allem wirklich sehr, sehr stark werden kann. Und so im Großen und Ganzen war es doch wieder das alte, ich sage es jetzt einfach, das Gothic-Spielgefühl. Wir konnten es ja auch wirklich kurz im Public-Bereich dann noch anspielen selber. Ja, also ich habe mich direkt verliebt, muss ich sagen.
Ja, ich habe da auch noch ein paar andere leuchtende Augen gesehen von Tina in dem Moment, als sie es angespielt hat. Ja.
Ja, und man soll ja auch wirklich diese offene Welt, die ist so mit diesen verschiedenen Gebieten, du kannst wirklich alles erkunden, weil das Coole ist, man hat noch ein Jetpack, ja, und dann ist man nicht mehr so an Wege gebunden, ja, man kann einfach mal auf so einen Berg drauf schweben, weil man ein Jetpack hat.
Man sollte nur beachten, der Jetpack hat nur eine begrenzte Reichweite, bis er aufgeladen werden muss, und wenn er ausgeht, während man hoch in der Luft ist, endet das tödlich.
Was wir auch gesehen haben. Ups. Ja, passiert schon mal. Es war ja auch spät an dem Tag schon.
Das stimmt.
Ja, im Großen und Ganzen fällt mir jetzt nichts mehr ein.
Mir auch nicht. Man könnte noch kurz erwähnen, auch Elex soll im Jahre 2017 erscheinen.
Ja, genau. Für die gängigen Plattformen, PC, Xbox One, PS4. Für alle was dabei. Ja, ich freue mich drauf. Du doch sicher auch, oder?
Ich bin auch sehr, sehr gespannt, ja.
Ja.
Wobei ich das auch sagen muss, einfach aus meinem Hintergrund, ich freue mich da ein bisschen mehr auf Spellforce.
Okay, nee, ich bin da mehr auf der Elex-Seite. Ja. Es muss auch wirklich sagen, Elex ist so ein kleines persönliches Highlight gewesen meiner Messe. Ich muss mich aber leider noch bis 2017 gedulden.
Hoffen wir es, dass es nur bis 2017 ist.
Ja, das hoffe ich tatsächlich. Sie meinen, aktuell wäre sie kurz vor Alpha. Also es war noch Pre-Alpha, aber sie werden bald im Alpha-Stadium sein. Ja, lässt ja hoffen, ne, dass das 2017 was wird.
Auf jeden Fall.
Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Alex. Es war wieder sehr
auch.
Schön.
Ja.
Und ja, macht's gut. Schönen Abend. Schönen Tag, wann auch immer ihr es hört. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Thanks a lot for listening to GameFeature.de. Just playing. For more great content, go to GameFeature.de. We'll catch you next time.
Alle weiteren Informationen findet ihr auf GameFeature.de.